Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 2 Sein eigener Weg Teil 2 Kirche und Welt. Auf dem Weg zur Kirche hinauf erklärte der Pfarrherr mit einigen Worten, was er gemeint hatte. In Askernes lagen Knechte, deutsche Landsknechte, ungefähr 30 Mann. Zu denen hatte sich der junge Herr Tönjes gesellt und 6 bewaffnete Männer aus dem Bezirk, die durch königlichen Befehl aufgeboten waren. Eigentlich hätten sie sich in Jönköping bei Lars Sigesson einstellen sollen, aber nachdem die Waldwege nach Süden über Hollerweden jederzeit von den Bauern im Handstreich gesperrt werden konnten, hatten sie nicht gewagt, aufzubrechen, sondern auf bessere Neuigkeiten vom Süden gewartet. Woche für Woche hatten sie nun hier im Burglager gelegen. Das Zubrot in Askernes hatte zu mangeln begonnen, und jetzt hatten sie sich vorgenommen, von den Bauern Bewirtung zu fordern. Das einzig Vernünftige war ja, dass sie nordwärts zogen und sich den Truppen des Königs in Vadstena anschlossen oder Herrn Mons Aufgebot, das sich irgendwo ostwärts versammelt hatte. Es war hohe Zeit, dass sie das Feld räumten, wenn nicht die Bauern die Geduld verlieren sollten. 3 Schweine und 2 Schafe waren schon verschwunden, und erkundigte man sich in Askernes, grinsten die Landsknechte nur und wischten sich das Bratfett aus den Schnurrbärten. Sie waren zur Kirche hinaufgelangt. Als Herr Andreas in das weihrauchduftende Halbdunkel trat, gab er verstohlen Acht auf seinen Gast. Dieser nahm kein Weihwasser, aber bekreuzigte sich und beugte das Knie wie ein anderer Christ. Vorne im Chor betete er das Credo und Paternoster genauso wie Herr Andreas. Dann nahm er selbstverständlich Platz im Gestühl zur Rechten, und als Andreas das Venite zu singen begann, stimmte er in das Invitatorium ein. Er war ja ein bald 40-jähriger Mann, Herr Peter, und seine Schulzeit musste in der guten alten Zeit gelegen haben. Ganz unkundig des heiligen Offiziums war er also nicht. So kam es, dass Herr Andreas diesen Morgen zum ersten Mal seit vielen Monaten Matutin und Laudes im Wechsel und so, wie es sein sollte, in seiner Kirche singen konnte. Bitterkeit und Unruhe wichen von ihm. Er hörte wieder den stillen Widerhall von der Welt dort droben, wo keine Klage und kein Kriegslärm mehr sein wird. Als sie wieder in den Sonnenschein hinauskam, sagte er, »Wann hieltest du die Matutin zuletzt?«
»Am Sonntag«,
antwortete Herr Peter trocken. Der Pfarrherr konnte seine Verblüffung nicht verbergen. Und so fragte er ihn, »Betest du die Stundengebete, obwohl du die Lutherei billigst?«
»Warum nicht? Das lernte ich in Uppsala bei Erzbischof Lars.«
»Auf Lateinisch?«
»Die Psalmen sangen wir auf Schwedisch, die Antiphonen und Responsorien meistens auf Lateinisch. Aber der Erzbischof ist dabei, die auch ins Schwedische zu übertragen.«
»Betest du das ganze Offizium?«
»Nicht das Ganze. Ich habe anderes zu tun in Wie. An den Alltagen verbleibt es meist bei einigen der kleinen Stundengebete. An den Festen bete ich das meiste, außer den abgöttischen Mariengebeten natürlich.«
»Das ist Pfuscherei. Alles oder nichts?«
»Ich habe alles. Alles, was zur Seligkeit dient. Für dich sind die Stundengebete ein gutes Werk, das du für Gott tust. Darum musst du so verzweifelt viel aufstapeln, und es reicht doch nicht. Für mich sind die Stundengebete und jedes andere Gebet ein Bettelweg zum Gott der Gnade. Das reicht, wenn ich bis zur Gnade gelange. Dann habe ich die ganze Fülle Gottes im Glauben.«
»Schnippschnapp.
Glaube und nochmals Glaube, das ist euer altes Lied. Glaube ohne Werke ist tot. Zeige mir deinen Glauben ohne Gebet, ohne Fasten, ohne reines Leben. dann will ich dir meinen Glauben zeigen in Armut und Keuschheit und die Verehrung Gottes mit Fasten und Gebeten. So, nun sind wir glücklich wieder dort, lachte Herr Peter. Ich habe dir ja gesagt, dass du das nie verstehen wirst, bevor du einmal in Seelennot kommst. Aber erst muss Gott dir zeigen, dass eben in deiner strahlenden heiligen Glorie Sündenwürmer kriechen. Und das wirst du nicht auf Anhieb sehen wollen. Aber jetzt bin ich zu müde, um zu disputieren. Wenn es wieder Frieden im Lande wird und wir das Leben behalten, dann wollen wir wieder den Zweikampf aufnehmen. Aber dann lege ich die Bibel vor mich hin.
Die neue Ketzerbibel kann ich mir denken. Aber nicht Thomas von Aquin, denn dann verlierst du. Herr Andreas spuckte seinem Gast überzeugt vor die Füße.
Gewinne ich bloß mit der Bibel, so genügt es, sagte dieser.
Er spuckte ebenso kräftig zurück. Darauf lachten sie beide. Sie hatten den Weg am Pfarrhaus vorbei genommen. Herr Peter wollte seiner Frau etwas sagen, bevor er weiterging. Der andere wartete außerhalb des Hofplatzes. Er setzte sich auf die Kante eines ausgehöhlten Wassertroges, schob die Kapuze zurück und wärmte seine Tonsur in der Sonne. Als sein Gast über die nasse Wiese zurückkam, sagte er scherzend: »Ist mein Herr Bruder fertig mit den nichtigen Sorgen dieser Welt? Qui sine uxore est, solicitus est, cal domini sunt, commodo placia Deo«, sagt St. Paulus. Wer ledig ist, der sorgt, was dem Herrn angehört, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber freit, der sorgt, was der Welt angehört, wie er dem Weibe gefalle. Plötzlich wich der spöttische Zug in seinem Gesicht. Er fragte mit einem Ton von vertraulicher Wissbegier: »Wie ist es eigentlich, verheiratet zu sein?« Herr Peter sah ihm fest in die Augen. Mit seinem scharfen Blick, der heute von Nachtwache und Müdigkeit gedämpft war.
»Es ist nützlich«, sagte er, »sehr nützlich. Eine wahrhafte Schule für den Glauben.«
»Wie das?«
»Da erst fasst man ein, wie großer Sünder man ist und was Jesus als Erlöser bedeutet.«
Herr Andreas sah fragend aus.
»Ich meine das so. Solange ich im Zölibat lebte, verfügte ich frei über mich selber. Da war es keine große Kunst, so zu tun, als wäre man eine geheiligte Seele. War ich bei schlechter Laune, schloss ich mich einfach ein. War ich der Menschen müde, ging ich einfach heim ins Pfarrhaus. Ich schlief des Morgens, solange ich Lust hatte, und konnte schreiben und lesen, wann es mir einfiel. Und wenn man immer alles tut, was man selber will, geht es einem gut. Das nannte ich zu jener Zeit Heiligkeit und Herzensfrieden. Jetzt habe ich einen Jungen, der die Nächte durchschreit. Wenn ich die Predigt niederschreiben will, kommt Margareta mit einem kaputten Weberschiffchen. Und wenn ich endlich den Gedankenfaden wieder zusammengeknüpft habe, verwirren sich die Fäden bei ihr im Webfach. Und bis wir die in Ordnung bekommen haben, ist neue Unordnung in meinem armen Kopf. Hat man diesen Tanz etliche Jahre vollführt, glaubt man freilich nicht, dass man auf dem Weg ist, ein Heiliger zu werden. Aber man weiß mehr von der Gnade als zuvor. Man muss lernen, von reiner Barmherzigkeit zu leben. Und dann muss man lernen, dafür zu danken, dass man seinem Nächsten mitten im Alltäglichen dienen darf, anstatt sich selbst mit einer Masse heiliger Einfälle zu dienen, die Gott nie begehrt hat und die für keinen Menschen auf Erden von Nutzen sind.
Herr Andreas antwortete nichts, obwohl er sich als Sieger hätte fühlen müssen. Ihm war eingefallen, dass er selber Ravelunda floh, wo der Hofknecht Anweisungen haben musste, wo die Landwirtschaft in Gang gehalten und Reisende beherbergt werden mussten, und viel in Froyerum weilte, wo er kommen und gehen konnte, wie er wollte, und selten von irgendeinem Menschen gestört wurde. Er hatte sich das immer zugute gerechnet, als ein Zeichen, dass er ganz für Gott leben wolle und auf seine Weise das Leben der heiligen Eremiten nachahme. Beruhte das vielleicht nur darauf, dass er keine Geduld und Demut zu beweisen vermochte, wenn er gezwungen war, um Stuten zu fälschen oder eine Untersuchung wegen eines zerbrochenen Peitschenschaftes zu führen? Die beiden Männer waren ein gutes Stück zum See hinuntergelangt. Ihre Schuhe waren seit langem von der kalten Feuchtigkeit im Grase durchnässt. Das war jetzt gleichgültig, denn die Sonne leuchtete strahlend hell und warm. Die Luft war nicht durchsichtig wie an anderen Herbsttagen, sondern voller Glitzern und Flimmern. Aus dem Sumpf dampfte es noch. Endlich näherten sie sich der breiten Talsohle am Strand, wo Askanes auf einer flachen Erhebung zwischen den Äckern lag. Herr Andreas spürte, dass er heute den Hof seiner Väter anschauen konnte, ohne dass sein Herz sich ebenso hart wie früher zusammenkrampfte. Er war im Begriff, von der Erde loszukommen. Diese letzten Jahre hatte er sich so viele Male in die Möglichkeit hineingedacht, seinen Lebensunterhalt wie auch sein Leben zu verlieren, und Askanes hatte ihm so viele Sorgen bereitet, dass die grauen Vierkante der Blockhäuser nicht länger mehr als der umhegte Friedenshof seiner Kinderjahre dastanden, sondern ihm stattdessen als ein grauer und hässlicher Versammlungsplatz all des Unrechts und des Unfriedens vorkamen, die diese bösen Jahre bis zum Rande gefüllt hatten. Schon auf weite Entfernung konnte man sehen, dass im Hof Burglager war. Unter den Kühen auf dem Brachfeld weidete ein Dutzend Pferde. Am Hoftor war ein Landsknecht mit rotem Wams und gelben, aufgeschlitzten Hosen postiert, die weit über die Waden herabhingen. Drinnen im Hof waren Lärm und Radau zu hören. Es gab dem Pfarrherrn innerlich einen Stoß, als er den Posten erblickte. Zum ersten Mal sah er bei Askanes eine Wache aufgestellt. Aber er sagte nichts zu Herrn Peter. Als sie die Einfahrt erreichten, trat der Landsknecht vor den Priester ehrerbietig zur Seite. Herr Andreas redete ihn auf Deutsch an und erfuhr, dass sowohl Berend Ochse, der deutsche Rottenmeister, und Herr Tönnies zu Sponga sich drinnen im Hofe befanden. Herr Tönnies führte hier den Befehl, da er zum Adel des Reiches gehörte und als einziger zu den Großen in diesem Landesteil gezählt wurde. Er war ein noch ganz junger Mann und kürzlich Ritter geworden. Es herrschte die Meinung, der deutsche Rottenmeister müsste das meiste veranlassen, was im Lager durchgeführt und getan werden solle. Durch das graue Tor schritten sie also auf den Hofplatz und bemerkten sogleich, dass etwas Besonderes im Werke war. Farbenfrohe Kleider und frisch geputzter Stahl leuchteten in der Sonne. Vor dem Stallgebäude knirschte der Schleifstein und rundherum wurden Dolchschneiden und Schwertspitzen gewetzt. Vor dem Brauhaus brühten zwei Knechte ein Schwein ab. Mitten auf dem Hof stand Herr Tönnies und fluchte. Die Sonne leuchtete warm und strahlend über das bunte Schauspiel. Als die beiden Priester auf den Ritter zugingen, fühlten sie sich wie ein paar schwarze Dohlen in einem Papageienbauer. Ringsherum ging die Arbeit unter Lärm und Pfeifen weiter. Niemand schien sich um sie zu kümmern.
Gottes Frieden, Herr Tönnies, grüßte der Pfarrherr. Etwas Neues heute?
Der Ritter reckte sich. Das junge, rötliche Gesicht mit seinem dünnen, silberweichen Flachsbart lachte ein breites Lachen, als er antwortete.
Ergebens den Gruß, jetzt und immer da, Herr Pfarrer. Jetzt fegen wir die letzten papistischen Rußflocken aus dem Ofen. Herr Mons ist auf dem Marsch durch Kinder und wird die Waldräuber eine Talfahrt machen lassen, die so bald nicht in Vergessenheit geraten mag. Lange genug haben sie gesagt, dass sie uns Rotgekleidete erschlagen würden. Jetzt werden wir ihre dreckigen Hemden rot wie Kirschschnaps färben.
Auch Herr Andreas hatte sich aufgerichtet. Er maß den Ritter mit einem spöttischen Blick. »Glück auf den Weg, edler Herr. Für uns ist es wahrlich schön, dass ihr etwas anderes zum Hineinstechen bekommt als die Schweine von Freyrum.« Der Ritter errötete, tat aber so, als merkte er den Stich nicht. Er drehte sich um und gab einem der Knechte, der wartend dagestanden hatte, den Befehl, das Pulver solle verteilt werden, so dass alle Hakenschützen ihre Hörner gefüllt bekämen. Der Rest solle auf das Saumpferd gepackt werden, das zur zweiten Rotte gehörte. Er wandte sich wieder zu den Priestern und musterte Herrn Peter ohne sonderlich viel Respekt.
»Woher seid ihr, Herr?«
»Ich bin der Pfarrherr zu Wie.«
»Peter Knutzen zu Wie?« Herrn Tönjes Gesicht hellte sich auf. »Dann sollt ihr ein braver Mann und ein Freund der Krone sein. Freut mich, einen solchen in dieser papistischen Räuberhöhle zu treffen. Was führt euch her?« Herr Peter zögerte etwas mit der Antwort. Wenn jetzt seine Margareta kein Geleit bis in die Ebene bekam, war es ebenso gut, wenn nicht verbreitet wurde, dass sie sich in Frierum befand.
»Wir hatten einige wichtige Sachen zu bereden, Herr Andreas und ich«, sagte er nur. »Welchen Weg nehmt ihr jetzt?«
Der Ritter warf einen misstrauischen Blick auf den Frierumer Priester.
»So etwas verrät man nicht im Kriege«, sagte er kurz angebunden.
»Glaubt ihr, ich pflege Wegesperren zu bauen?«
Der Pfarrherr lachte spöttisch.
»In solchem Falle lasse ich euch gern allein mit Herrn Peter. Er ist vielleicht vertrauenswürdiger. Ich habe bestimmt ein Gemeindeglied da oben, das ich begrüßen müsste«, fügte er hinzu und begann langsam zum Brauhaus hinaufzugehen, wo die Knechte sich gerade anschickten, das Schwein zu zerlegen. Herr Tönjes blickte ihm scharf nach und wandte sich sodann zu dem anderen Priester. Der Blick war jetzt scheu geworden.
»Was sagen die Bauern ostwärts?« fragte er ganz leise. Dass es nicht von dem Trossbuben gehört würde, der einige Schritte abseits seine Hüftschienen putzte, so dass der Sand auf dem höckrigen Metall knirschte.
»Aufruhr ist es wohl nicht, aber dicht dran.«
»Ist es wahr, dass die Leute gegen den Landrichter aufgeboten werden?«
»Das eine oder andere deutet darauf«, sagte Herr Peter ausweichend. Er wollte ungern Zeugnis gegen John zu Brohult ablegen. Um weiteren Fragen zu entgehen, sagte er, »Ich würde euch raten, junger Herr, nicht zu versuchen, südlich um den Sommen herumzugehen. In den Wäldern kann man leicht abhanden kommen. Geht stattdessen den östlichen Holerweg nach Linköping und dann den Stongfluss aufwärts. Das bringt zwar einige Tage Verzögerung, aber ihr kommt wenigstens vorwärts.«
In seinem Herzen dachte er, soweit nicht der Holerweg bereits bis Skruggeby durch Barrikaden gesperrt ist. Aber den Verdacht wagte er kaum selber bis zu Ende zu denken. Sein Hirn arbeitete die ganze Zeit verzweifelt, um zu einem Entschluss wegen Weib und Kind zu kommen. Sollte er sie den Landsknechten anbefehlen und Herrn Tönjes bitten, sie mit nach Linköping zu nehmen? Er schaute auf sein knabenhaftes Gesicht, aus dem Unerfahrenheit und Unsicherheit hinter den polternden Worten hervorlugten. Der Mann war seiner selbst nicht sicher. Bestimmt deshalb zog er so die Oberlippe hoch und schaute so herablassend auf die anderen. Herr Andreas war unterdessen zu den beiden Knechten gegangen, die mit dem Schlachten beschäftigt waren. Sie grüßten nicht einmal. Er trat hinzu und schaute auf das Zeichen im Oberlappen der Sau. Ein Einschnitt ganz oben und zwei weiter unten. Das war das Zeichen des Sewetshofes. Er hatte das eben vermutet. Schon gestern war Elif vom Sewetshof zusammen mit dem Kirchenältesten bei ihm gewesen und hatte sich darüber beklagt, dass die Sau von der Eichelweide im Gemeindeforst des Dorfes verschwunden sei. Er drehte sich um und ging wieder zur Mitte des Hofplatzes hinunter. Herr Tönjes hatte auf einmal Eile, wieder Befehle auszuteilen. Die Pferde wurden in langer Reihe hereingeführt und gedrängt. Der Trossbube steckte das Putzzeug in die Tasche und begann zu satteln. Auch Berend Ochse war herzugekommen. Er und der Ritter beratschlagten mit Herrn Peter. Der Rottenmeister war ein untersetzter Mann mit kupferrotem Gesicht, gespaltenem Kinn und mit blondem Schnurrbart unter den gewaltigen Nasenflügeln. Die Augen lagen tief in den Höhlen und waren rot gesprenkelt. Vielleicht kam das von einer Schlägerei beim Bier. Er war sehr erregt.
Kreuzteufelsakrament, ich sage euch. Und wenn es 14 Tage lang Bauern regnet, die legen wir alle um. Nicht einer soll übrig bleiben. Ich war dabei, als sie anno 25 bei Frankenhausen Bauern schlachteten. Ich weiß, was die taugen. Rotten sich zusammen, schießen Vögte zu Schanden, schreien und schimpfen. Kommt da nur ein einziges Fähnlein mit ordentlichen Waffen und knallt ihnen einige Büchsenlot in den Speck, machen sie sich davon und laufen auseinander. Wie tolle Schweine, diese Waldräuber!
Jetzt konnte der Pfarrherr nicht länger schweigen. Waldräuber? Hier wohnen keine Räuber, sondern ehrliche Leute im Wald. Seit vielen Jahren wüsste ich nicht, dass in meinen Gemeinden etwas weggekommen wäre, außer wenn wir Landsknechte im Quartier gehabt haben. Man soll nicht von Waldräubern reden, wenn man selber gestohlene Schweine abbrüht. Herr Tönjes sah einen Augenblick aus wie ein errötender Schuljunge. Aber das verlegene Gesicht krampfte sich zu einer barschen Grimasse zusammen und die Augen, die scheu weggeblickt hatten, wurden hart auf den Priester gerichtet.
»Gottes Tod und Pein! Was wagt ihr uns vorzuwerfen?«
»Ich werfe niemand etwas vor. Ich sage nur, was ich selber gesehen habe. Die Sau dort hinten hat die Marke des Seewirtshofes im Ohrlappen und der Bauer sagte mir gestern, dass sie von der Eichelweide verschwunden sei. Sie wie viele andere.«
»Wisst ihr denn, wem die Eichelweide gehört?«
»Ja, sie ist gemeinsames Dorfeigentum.«
»Dummer Schnack! Aller Eichenwald gehört der Krone. Das müsste ein Priester wissen. Und die Eicheln fallen von den Eichen der Krone. Also gehören die Eicheln der Krone. Haben die Bauern von Frierum nun jahrelang die Krone um die Abgabe von Eichelspeck betrogen, so nehmen wir jetzt einen kleinen Teil zurück. Es geschieht den Bauern kein Unrecht.«
Der Priester sah groß auf den Adligen.
»Wann wurdet ihr Vogt, Herr Tönjes? Habt ihr das Recht, den Zins der Krone einzuziehen und ihn selber zu verzehren, ohne Abrechnung und Nachweis?« Der Ritter knüllte den leeren Handschuh im Gürtel. Seine Lippen pressten sich zusammen und sein Gesicht wurde noch röter.
»Ich habe keine Zeit, hier herumzustehen und zu zanken«, sagte er. »Wer über etwas zu klagen hat, mag an den Landrichter schreiben. Das wird euch schlecht bekommen. Hier gibt's genug hinterzogenen Zins bei den Bauern und des leidigen Teufels Papisterei in der Priesterschaft, dass es zu einem Höllenfeuer für euch alle reichen würde. Wir sind jetzt lutherisch hier im Lande.«
»Ich höre das an euren grausigen Flüchen«, sagte der Pfarrherr eiskalt.
Jetzt flog der leere Handschuh aus dem Gürtel geradewegs in das Gesicht des Priesters. Mit knapper Not gelang es diesem, mit der Hand zu parieren. Langsam bückte er sich und reichte den Handschuh mit einer Verbeugung zurück. Er war leichenblass geworden und sagte nichts. Rundherum war Stille eingetreten. Der Ritter, der merkte, dass er sich vergangen hatte, stand auch schweigend da, das Gesicht starr und steif, die Lippen zusammengekniffen. Offenbar war er ratlos. Die Sonne flutete warm und leuchtend über den Hof. Die Pferde suchten nach Grashalm auf dem vertrampelten Hügel. Eine Krähe hüpfte träge zwischen den verstreuten, ledernen Kleidungsstücken. Bernd Ochse blickte mit blinzelnden, roten Augen auf seinen Vorgesetzten. Unter dem gewaltigen Schnurrbart stand der Mund offen und die Unterlippe schob sich vor, wie wenn sie auf Bier wartete. Herr Tönjes brauchte nimmer zu reden. Das Schweigen ward von einem weichen, sirrenden Laut unterbrochen, einem bebenden und schmeichelnden Ton, der wie im Bogen über ihre Köpfe wegging. Im nächsten Augenblick knallte es kräftig und doch weich gegen den Eckbalken des Stallgebäudes und ein Pfeil saß dort, noch zitternd, mit der Eisenspitze tief in das Holz eingebohrt.